Ich freue mich, dass ich auch wieder unter euch sein darf. Mir wurde die Frage gestellt, wann ich das letzte Mal hier war. Also es könnte ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber so freue ich mich, dass ich auch hier wieder sein darf. Habe auch Grüße mitbekommen von der Gemeinde Hamm. Die wollte ich hier abgeben am Donnerstag. Bitte schön, am Donnerstag telefonierte ich noch mit Bruder Erich Schmidt. Er sagte auch, ich solle hier grüßen, aber den seht ihr ja öfters, nicht so selten. Nun habt ihr heute einen besonderen Tag, auch mit der Überschreibung oder mit dem Abschluss des Kaufvertrages. Und ich hatte meine Kamera nicht mitgenommen, ich dachte, ich wollte Bilder machen. Naja, hat man auch so schon Gepäck und dann habe ich auch angeregt, dass ihr doch hier Bilder macht. Und wenn so 25 Jahre vergangen sind und ihr noch alle treu dem Herrn dient, dann dürft ihr euch das dann mal in Erinnerung rufen, wie es vor 25 Jahren war. Und so ist es auch gut, wenn man manche Meilensteine in der Gemeinde festhält und auch die nachfolgende Generation sieht, wie sich das Werk Gottes entwickelt und auch erhalten hat. Und das gebe auch Gott euch, dass er euch in der Treue erhält, die ihr von Herzen dem Herrn treu bleibt. Wir haben in dem Lied gehört, mit Jesus im Herzen, da geht es stets gut. Und das ist die Ursache unseres Hierseins. Und würden wir den Herrn nicht lieb haben, würden wir Jesus nicht nachfolgen, ja, wo wären wir heute? Oder wo wären wir am Sonntagmorgen? Irgendwo, jeder so an seinem Platz, wie viele andere es auch tun. Aber wir würden nicht in der Gemeinschaft oder im Namen des Herrn zusammenkommen, um Gott anzubeten, Gott zu loben und Gott zu danken. Und das wollen wir auch immer wieder tun, Gott danken. Und wenn wir Gott anbeten oder danken, dann sagen wir ja auch im persönlichen Gebet Amen. Aber gut ist es auch, wenn die, wie hier jetzt in der Gemeinde, die mithören, auch Amen sagen. Ich sprach auch mit Bruder Schulz aus Kanada, als er jetzt bei uns war, eben auch über den Gedanken, dass das doch irgendwie zurückgeht, dieses Amen sagen, ob ein Gedanke aus der Predigt wichtig ist oder auch beim Gebet, da sollen wir Amen sagen. Und das soll auch der Gedanke für diese Abendstunde sein. Lasst uns das fünfte Buch Mose aufschlagen, Kapitel 27. Und ich lese zunächst einmal den letzten Vers aus dem fünften Buch Mose 27, letzten Vers, Vers 26. Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Und alles Volk soll sagen Amen. Und so sehen wir, wie hier auch Gott das Volk so diese ganzen Strafen immer wieder bestätigen ließ, durch den Ausspruch Amen. Amen kommt aus dem Hebräischen und heißt so viel wie gewiss oder so sei es. Und dieses Wort Amen aus dem Hebräischen, das wurde auch im Neuen Testament im Griechischen so beibehalten, auch im Lateinischen, und wurde auch unverändert in unsere deutsche Sprache übernommen. Engländer schreiben es gleich so, sprechen es nur anders aus. Also das Amen ist in der Welt sozusagen überall oder fast überall bekannt. Und interessant ist ja auch, wenn man das mal so stille hier liest und überlegt, also das Volk Israel sollte immer zu den Strafen, die Gott ankündigte, auch Amen sagen. Wir könnten auch sagen, sie sollten zu dem Gericht Gottes, wenn sie ihm die Treue nicht hielten, laut Amen sagen. Aber was bedeutet dieses Wort Amen? Es ist eine mündliche Einverständniserklärung Gott gegenüber. Gott hört alles, Gott weiß alles, was wir sagen. Und wenn ein Bruder betet und wir hören zu, dann und uns das auch zu Herzen geht und wir mit allem auch übereinstimmen, dann wollen wir auch gerne laut dazu Amen sagen. Das heißt, ich stimme dem zu. Und deshalb ist natürlich die Voraussetzung, dass wir auch bei den Gebeten aufmerksam zuhören. Die Gefahr besteht ja, dass man dann mit den Gedanken irgendwo anders ist. Nicht bei dem Gebet der Schwester oder des Bruders, aber wir wollen doch auch bei dem Gebet des Beters sein. Und die meisten Gebete kommen von Herzen und werden doch auch von aufrichtigen Kindern Gottes gebetet. Und da wollen wir auch Amen sagen. Anders ist die Situation, wenn es vielleicht auch allgemein bekannt ist, dass der Mensch, der da betet, nicht richtig vor Gott steht oder vielleicht sogar ein Heuchler ist. Nun, dann ist es auch nicht richtig, wenn ich dazu Amen sage, wenn er was betet, ja, was nicht mit seinem Leben übereinstimmt oder nicht dem Worte Gottes entsprechend ist. Der alte Bruder Lutzer, ich glaube, er hat das mal zu mir im Privatgespräch gesagt, damals in Edmonton war der Saal so und in der Mitte des Saales, von hinten gesehen, war so ein Vorbau. Dann waren die hinteren Teile rechts und links, man konnte sich nicht sehen und auch schlecht hören beim Gebet. Und dann sagte der Bruder, ja, manche beten so leise, höre ich gar nicht, was die beten. Vielleicht betet er im Reichtum, sage ich, wie soll ich dazu Amen sagen? Also es ist auch nötig, laut genug zu beten. Wenn wir beten, dass der andere das auch noch versteht, wir kommen nachher noch dazu. Und es ist eine Bekräftigung und auch Zustimmung zu dem eben, was gebetet wurde. Und nun wollen wir sehen, wo wir auch in der Heiligen Schrift finden, dass Amen gesagt wurde oder dass das ganze Volk auch dazu Amen sagte. Und ich möchte noch einige Verse aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 27 lesen, und zwar die Verse 14 bis 19. Und die Leviten sollen anheben und sagen zu jedermann von Israel mit lauter Stimme. Also sie sollten sozusagen die Forderung Gottes mit lauter Stimme vor dem Volk vortragen. Und dann beginnt das hier in Vers 15. Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, ein Greuel des Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und stellt es verborgen auf. Und alles Volk soll antworten und sagen Amen. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter unehrt. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer seines Nächsten Grenze verengert. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer einen Blinden irren macht auf dem Weg. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, des Waisen oder der Witwe beugt, und alles Volk soll sagen Amen. Es ist also auch hier immer wieder die Einverständniserklärung gegeben worden von dem ganzen Volk. Wir unterstellen uns dem Gebot, deinem Wort. Wer abweicht, wer ungehorsam ist, wer vielleicht Vater und Mutter unehrt, wenn wir auch so dieses mal so bedenken, diese Ausdrucksweise, verflucht sei, wer seinen Vater oder Mutter unehrt. Und das sollte auch immer wieder zur guten Kindererziehung anregen, dass wir darauf achten, dass die Kinder Respekt haben vor den Eltern und dass das, was sie sagen, auch getan werden soll. Und man nicht zu viel durchgehen lässt, ist auch ein Hinweis dafür. Und so haben sich hier die Israeliten unter dieses göttliche Urteil immer wieder mit einem Amen gestellt und haben sich einverstanden erklärt, ja, so soll es sein. Wenn wir abweichen, dann kommt sozusagen der Fluch über uns, also das harte Gericht Gottes. Dann haben wir aber auch andere Begebenheiten. Nach dem Lob Gottes durch Asaf sagt das ganze Volk Amen. Die Lade Gottes wurde nach Jerusalem gebracht. Wir finden das im ersten Buch der Chronik, Kapitel 16. Das erste Buch Chronik, Kapitel 16, ab Vers 34. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und sprecht, hilf uns Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette uns aus den Heiden, dass wir deinem heiligen Namen danken und dir Lob sagen. Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. Und das ist eigentlich auch noch eine schöne Beifügung. Einmal wird hier der Lob Gottes zum Ausdruck gebracht und alles Volk sagte Amen dazu. Und wenn jemand auch ein Zeugnis des Dankes sagt, vielleicht auch in der Gemeinde, dann dürfen wir auch gerne Amen dazu sagen, dass wir uns auch mit ihm freuen, auch dankbar sind um seinetwillen. Und hier dann noch so der Zusatz, lobe den Herrn. Ja, so manches ist uns auch in der Sprache verloren gegangen, eben auch dieses Amen sagen. Ich denke nur daran, dass in den Betrieben, wenn man sich mittags sieht, oft Mahlzeit sagt, aber das ist nur noch so ein kleiner Rest von dem Ausdruck, ich wünsche dir oder eine vom Herrn gesegnete Mahlzeit. Dann wird das eine weggelassen, das andere, der Herr wird schon ganz weggelassen, jetzt heißt es nur noch Mahlzeit. Und so dürfen wir doch auch Gott in allem immer wieder mit einbeziehen, auch in dem Dank. Nachdem Esra den Herrn lobte, hat das Volk auch mit Amen alles bestätigt. Im Buch Esra finden wir das im Buch Nehemia, Kapitel 8, Vers 6, Nehemia, Kapitel 8, Vers 6. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und mit ihren Händen empor neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Also hier war ja auch ein besonderes Ereignis. Hier wurde das Gesetz vorgelesen, wohl nach langer Zeit. Und das Volk war so erfüllt mit Dank, dass sie auch Amen, Amen ausriefen, hielten die Hände empor, beugten sich so nach unten im Gebet und beteten Gott so an, gaben Gott so die Ehre. Und wenn Paulus die Briefe schrieb, dann begleiten seine Friedens- und Segenswünsche auch oft ein Amen. So in Römer 15, Vers 33. Der Gott aber des Friedens sei mit euch allen. Amen. Der Brief war ja noch nicht zu Ende, auch noch nicht zum Schluss gekommen. Aber auch das hat ihn so bewegt. So sei es. Amen. Oder dann weiter in Kapitel 16, Vers 24. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Eine Bestätigung, ein großer Wunsch den Geschwistern gegenüber. Und er gebraucht es auch nach dem Lob Gottes. So finden wir das auch geschrieben in Philipperbrief, Kapitel 4. Vers 20. Gott aber, unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oder auch im Galaterbrief, in Kapitel 1. Es sind einige Bibelstellen heute Abend, aber ich möchte das doch auch hervorheben. Galater Kapitel 1, die Verse 4 und 5, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt, nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier gibt der Gott die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit und lässt danach auch dieses Amen sozusagen in seinem Herzen erklingen, schrieb es so nieder. In den Sendschreiben stellt sich Christus ja immer wieder in der einen oder anderen Art und Weise vor. Und da haben wir in der Offenbarung, Kapitel 3, den 14. Vers. Da stellt sich Christus folgendermaßen vor. Einmal hat er ja auf anderer Stelle als sich als der Sehende vorgestellt oder der als der Erste und der Letzte oder der die sieben Geister in der Hand hat, ja, oder der die Augen hat wie Feuerflammen. Aber hier in Offenbarung 3, Vers 14: Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt. Und das ist doch ein besonderer Gedanke. Christus bezeichnet sich als ein solcher, der Amen heißt, der auch für sich sozusagen das in Anspruch nimmt, dass er diesen Namen trägt oder wert ist zu tragen. Und das sagt uns so viel, was Christus sagt, das ist fest, das ist gewiss, das ist zuverlässig. Und deshalb folgt wahrscheinlich dann auch noch die weitere Aussage, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Mit anderen Worten, Christus ist der treue und wahrhaftige Zeuge vom Beginn der Welt bis zum Ende der Welt, ist er Zeuge für alle Taten, alles, was der Mensch gesagt, was er getan hat. Er kennt die innere persönliche Herzenseinstellung, wie man vor Gott steht. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, wie viel Zeit wir uns zu Hause zum Gebet nehmen mit Gott und wie viel Gemeinschaft wir pflegen. Und da möchte ich mal die Frage stellen, können wir sagen, dass unser persönliches Gebetsleben zu Hause das Gebetsleben auch in der Gemeinde widerspiegelt, oder ist das zu viel gesagt? Wie ist das, wenn doch das Herz voll ist und wir Gott von Herzen, wirklich von Herzen lieb haben, nicht nur mit dem Munde sagen, ja, ich liebe den Herrn, aber man merkt es so wenig. Da waren ja mal wohl zwei Frauen zusammen und der Sohn der einen Frau auch, und die eine Frau hat so bekundet, dass sie doch den Herrn so lieb hat. Und dann sagt das kleine Kind so nebenbei, es hat wohl gespielt, na Tante, das ist aber doch eigenartig. Du sagst, du hast den Herrn lieb und sprichst ja kaum von ihm oder sagst kaum was von ihm was. Ja, wo wir den Herrn lieb haben, da werden wir doch auch manches zu erzählen haben von dem, den wir lieb haben. Und werden auch gerne von ihm sprechen oder von dem, was er an uns getan hat. Also dieser treue und wahrhaftige Zeuge, der weiß alles. Der weiß dein persönliches Leben, der kennt euer Gemeindeleben, der kennt das Geschehen auf der ganzen Erde. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, der auch Amen heißt. Der auch immer wieder auch bezüglich unserem Tun bestätigen kann, ja, was er bezeugt, das ist er. Oder auch sagen muss, der sagt so, aber sein Leben ist ganz anders. Das kann Christus auch bezeugen, dass da manchmal Unterschiede sind zwischen dem, was der eine bekennt und was er in Wirklichkeit ist. Aber Gott gebe auch viel Gnade uns allen, dass wir das sind, was wir auch zu sein bekennen. Denn es nützt ja alles nichts. Christus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, so wie auch hier bei der Gemeinde zu Laodicea. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Dann heißt es ja auch weiter, du sprichst, bist, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Aber was sagt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Amen heißt? Der sagt, du weißt gar nicht, wie es bei dir aussieht. Du weißt ja gar nicht, wie arm du bist, bloß und jämmerlich in deinem geistlichen Zustand. Ja, so sah hier diese traurige Gemeinde aus. Und der treue und wahrhaftige Zeuge, er wird immer nur das bezeugen, was ist. Wird nichts beschönigen, wird nichts niedrig reden oder wird vielleicht zu wenig Anerkennung der Gemeinde zollen. Er sagt es gerade so, wie es ist und bestätigt die wirklichen Tatsachen. Jetzt kommen wir zu dem Gedanken, dass Amen der Gemeinde zu einem Gebet. Das Gebet ist ja ein wichtiger Teil oder der wichtigste Teil des Gottesdienstes. Das Gebet ist wichtig, auch das öffentliche Gebet, und ich bemühe mich immer wieder auch bei uns die Geschwister zu ermutigen, betet doch, auch die, die manchmal noch vielleicht gar nicht gebetet haben oder selten beten. Es braucht ja kein langes Wort, reiches oder auch sehr gut ausgedrücktes Gebet sein. Und wenn wir nur den Herrn ganz kurz für die Erlösung danken, das ist auch gut für den Anfang. Und den Herrn loben für das, was er an uns getan hat. Die andere Sache ist die, dass auch manchmal vielleicht der ein oder andere zu lange betet, vielleicht 5 Minuten oder noch länger. Das ist manchmal dann schon ermüdend oder raubt vielleicht anderen auch die Gelegenheit zu beten. Auch da sollten wir dran denken, lange dürfen wir zu Hause beten, da wird uns keiner dran hindern. Aber in der Gemeinde ist es wichtig, zielgerichtet, kurz und auch treffend zu beten. Es soll doch auch zum Segen sein, wo auch andere zu Amen sagen können. Hier im Gebet wird doch alles dem Herrn gebracht aus tiefstem Herzen. Und ein aufrichtiges Gebet, das so wirklich aus tiefstem Herzen direkt zu Gott emporsteigt, das berührt auch die Herzen der Versammlungsbesucher. Und vielleicht berührt ein ernstes Gebet manches Herz mehr als manche andere Teile des Gottesdienstes. Und wir singen ja auch das Lied, dass dem ernsten Beter wird der Lohn, der Psalmist sagt, der Herr hört alle, die ihn anrufen, alle, die ihn mit Ernst anrufen. Und das wollen wir auch nie unterlassen, diese Neigung der allgemeinen Zeit oder auch der allgemeinen Christenheit, Gott so locker zu dienen. Die Jugendlichen haben ja dann auch den Ausdruck manchmal cool, und was sie da alles so haben, das ist nicht die Art des ernsten Gottesdienstes. Und da kann man nur immer bedauern, wenn Menschen diese ernste Art des Gottesdienstes oder vielleicht auch mancher Gemeinde diese ernste Art des Gottesdienstes verloren geht. Und man meint, man kann alles mehr so locker nehmen und dann noch vielleicht tanzen und so. Und ich habe einer Gemeinde mal die Seite aufgeschlagen, was auch Gemeinde Gottes sich heute noch nennt, und dann haben sie angeboten, ich war das vielleicht mehr so für Senioren oder so, eine Tanzstunde. Aber einen Tanzpartner, so schieben sie, brauchte man nicht, denn es ist ein Gruppentanz. Nun frage ich, was hat das mit dem ernsten Gottdienen zu tun? Gar nichts. Da wird der treue und wahrhaftige Zeuge ganz gewiss was ganz anderes zu sagen zu solcher Art Gottesdienst. Wie kann man da ernst beten, wenn solche Dinge da praktiziert werden und auch veranlasst werden? Ach Gott, bewahre doch auch seine Kinder, die heute noch Gott mit Ernst dienen und von Herzen nachfolgen. Alle Glieder des Leibes Christi sollten ihre Pflicht sehen, an den öffentlichen Gebeten teilzunehmen. Und man sollte sich nicht damit beruhigen, naja, der Bruder, die Schwester, die können ja besser beten, haben einen besseren Wortschatz. Kommt es darauf an? Nein. Es kommt doch auf die Herzensstellung des Beters an. Wie, aus welchem Herzen heraus bete ich? Und wenn du von Herzen betest und manch einer meint auch, naja, sein Deutsch ist nicht so gut, auch darauf kommt es nicht an. Bete du von Herzen zu Gott und Gott wird dein Gebet erhören. Es ist doch gut, wenn auch Kinder Gottes beten. Und ich sprach auch mit einer jungen Schwester, die hat, bevor sie verheiratet war, oft gebetet und war auch oft zur Freude den anderen Geschwistern. Und dann habe ich auch bei Besuchen gehört, na, die freuen sich, dass die junge Schwester so eifrig betet. Und dann war es mal wohl eine, ich weiß nicht wie lange, mehr Stille. Und dann sprach ich auch mit der Schwester und dann sagte sie, ja, das ist so schwer, wieder anzufangen zu beten, wenn man mal aufgehört hat, öffentlich zu beten. Also auch hier möchte ich euch den Hinweis geben, du, der du betest, stell es nicht ein. Das ist nachher, fällt das wieder so schwer, wieder anzufangen und auch öffentlich zu beten, Gott zu danken, ihm die Ehre zu geben, sondern pflege auch das Gebet im Öffentlichen. Also noch einmal, alle Glieder des Leibes Christi sollten ihre Pflicht sehen, an den öffentlichen Gebeten Anteil zu nehmen. Es ist der Gemeinde zum Segen und es ist auch gut für das eigene geistliche Leben und für das eigene geistliche Vorwärtskommen. Das öffentliche Gebet ist anders zu halten als das Gebet im Kämmerlein. In der Öffentlichkeit sollten wir wirklich das beten, was uns als Gemeinde betrifft und nicht persönliche Dinge in den Vordergrund stellen. Sicherlich auch hier gibt es persönliche Dinge, aber man sollte da auch abwägen. Das Persönliche ist mehr etwas für zu Hause. Und im Gebet sollten wir auch nicht vom Verhalten der Angehörigen reden und vielleicht auch noch Angehörige da erwähnen, das gehört sich einfach nicht. Finden wir auch nicht in der Bibel, dass so etwas gemacht worden ist. Familienangelegenheiten haben so wenig wie möglich im öffentlichen Gebet zu suchen. Die sind zu Hause zu klären oder sind da Probleme, dann sprich mit einem der Brüder, der Ältesten. Aber die sollte man nicht ins Gebet und in die Öffentlichkeit hineintragen. Ausnahmen sind natürlich Fürbitten bei Krankheit oder wenn wir auch zur Rettung von Seelen beten, wie auch der Bruder vorhin sagte. Und der Gedanke ist mir auch immer wieder so wichtig, Herr Gott, hilf doch denen, die die Gottesdienste verlassen haben. Du kannst ihnen so auf eine solche Art und Weise begegnen, wie vielleicht dem Saul zu Damaskus. Und auf dem Weg nach Damaskus und kannst die Menschen auf die Knie bringen, dass sie wirklich in Reue und Buße wieder zu dir kommen, dass sie ihren Irrweg erkennen und doch ihnen Hilfe zuteil wird. Darum wollen wir auch ernst beten. Und wenn auch manche vielleicht noch große Hoffnungen haben für große Missionen, da wurde auch mal eine Stunde gehalten und ich wurde dann mit Jugendlichen nach Hause, eine Stunde gehalten über Mission. Dann habe ich nur so gesagt, da, wo der Wohlstand so groß ist, bei uns in Europa, Amerika, da lehrt uns ja eigentlich die Erfahrung, dass die Menschen wenig nach Gott fragen. Aber wo die Menschen in Armut leben, wie vielleicht auf den Philippinen oder Südamerika oder Afrika, da sind die Menschen viel fragender und offener für Gott. Nicht umsonst sagen auch wir, Not lehrt beten. Und so wollen wir auch für Menschen beten, die ohne Heil und ohne Erlösung sind. Und wenn auch die Menschen aufgrund des Wohlstandes wenig nach Gott fragen, so wollen wir dennoch tun, was wir können, auch in Gesprächen oder auch ich versuche auch, dass ich manchmal so ein Traktat oder so bei mir habe und wo Gelegenheit ist, eins abzugeben, Und wenn man schon mal sich auch persönlich kennt oder miteinander spricht, ist das auch immer sehr schön. Ein Erlebnis, da war jetzt vor kurzem eine Beerdigung und eine Frau hat da zwei Gräber weiter ihr Grab da in Ordnung gebracht. Und nach der Beerdigung dachte ich, ach, ich spreche die mal an und fragte dann so und habe ihr gesagt, wer wir sind, wo wir Gottesdienste haben. Und dann fragte ich, ob sie evangelisch oder katholisch ist. Nein, sagt sie, ich bin Muslimin. Aber sie war so, sag ich mal, europäisch gekleidet oder westeuropäisch gekleidet. Und dann kamen wir ins Gespräch und sie bedankte sich dann, dass ich für sie gebetet hätte, obwohl ich das nicht gemacht habe. Aber ich denke, sie war so beeindruckt von dem Gebet oder auch von dem Gesang dort am Grab. Nun, ich lud sie ein und jetzt habe ich bedauert, dachte ich, jetzt habe ich kein Traktat, nichts in der Hand ihr zu geben. Dann kam eine Schwester, sagte, hast du ein Traktat? Nein, sage ich, gib ihr mal eins. Und dass sie auch wusste, wo wir sind und ihr kamen fast die Tränen, war also auch schon bewegt. Und so wollte ich nur sagen, das sind manchmal so Gelegenheiten, die uns einfach so am Tag manchmal so entgegenkommen. Und wo wir dann auch bereit sein sollen, von Gott zu zeugen oder auch Menschen auf das eine oder andere hinzuweisen, dass auch sie doch zum Herrn finden mögen. Nach einem Gebet sollen wir also Amen sagen. Und wenn wir das tun wollen, dann setzt das natürlich voraus, dass auch laut und deutlich gebetet wird. Ihr habt hier einen kleinen Raum. Je größer der Raum ist, desto wichtiger ist auch der Gedanke. Und wenn man dann nur sich so beugt und in den Stuhl hinein betet und noch leise betet, dann kann man wirklich kaum ein Amen sagen. Das wird dann manchmal immer leiser bei manchen Betern. Aber wir finden im 1. Korinther 14, Vers 16 diesen Hinweis: Wenn du aber segnest im Geist, wie soll der so an des Laien statt steht, Amen sagen und auf deine Danksagung, sintemal er nicht weiß, was du sagst. Also derjenige, der Amen sagen soll, er muss auch wissen, der muss hören, was gesagt oder auch gebetet wird, dass man dazu ein klares und deutliches Amen sagen kann. Dementsprechend, wie ich schon sagte, müssen wir auf das Gebet des Beters achten. Und zu einem aufrichtigen Gebet sollten wir auch immer wieder in der Gemeinde ein lautes Amen sagen. Das soll und braucht auch nicht in übertriebener Art und Weise getan werden. Aber es ist doch, denke ich, auch eine Ermutigung für den Beter, wenn er weiß, die Geschwister, sie gehen mit, sie unterstützen mich im Gebet durch das Amen, durch die Worte, gewiss oder so sei es. Und sie bestätigen das, was auch ich gebetet habe. Das Amen zum öffentlichen Gebet sollte also nicht verstummen. Und dazu möchte ich auch heute Abend damit ermutigt haben. Es ist ja biblisch, dass wir auch Amen sagen. Und es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen unsere deutsche Mentalität, die vielleicht manchmal so ein bisschen Schüchternheit mit sich bringt. Andere sind da viel offener oder freier, aber so wollen auch wir Schüchternheit diesbezüglich überwinden und wenn andere beten, wollen wir auch dazu Amen sagen, denn wir wissen ja dieses Wort, wes das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und er freut uns auch, das Gebet, spricht der Beter aus unserem Herzen, dann soll auch unser Mund übergehen und wollen auch wir Amen dazu sagen. Und Gott wird uns auch diesbezüglich helfen und will uns auch immer wieder Gnade geben. Und dann zum Schluss noch ein Wort zur Ermutigung zum Gebet. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Welch ein wunderbares, welch ein ermutigendes Wort, wo wir alle aufgefordert werden, nicht mit Traurigkeit oder Unentschlossenheit oder irgendwie zum Gebet uns niederzubeugen, sondern mit Freudigkeit. Lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, dass wir auch so mit Freudigkeit zu dem Herrn kommen und wer mit Freudigkeit zu Gott betet, der wird auch mit Freudigkeit die Gemeinschaft der Heiligen suchen. Das heißt, er wird sich, soweit es ihm möglich ist, immer bemühen, im Haus Gottes zu sein. Ich habe jetzt auch schon bei uns gesagt, manchmal scheint es so, als wenn die Mittwochszeit, so von 18 bis 21 Uhr, die beste Zeit ist, um Hausaufgaben zu machen oder irgendwelche Arbeiten zu verrichten oder irgendwas einzukaufen. Aber sollte das so sein, Geschwister? Doch nicht so. Sondern wenn wir auch singen, des Morgens ist die Zeit, da man sich naht im Gebet zu dir, dann haben wir doch auch unsere Zeit. Und wir lesen auch von Christus, er ging nach seiner Gewohnheit wohin? In die Synagoge hinein, in die Schule. Und gibt es denn eine bessere Gewohnheit für uns Kinder Gottes, als dass wir wissen, das ist meine Gewohnheit. Mittwochs bin ich im Hause des Herrn, heute ist verschoben, aber sonst, man weiß, sonntags bin ich im Haus des Herrn. Und wenn auch andere Termine kommen, dann können wir sagen, da kann ich nicht. Da muss ich im Haus des Herrn sein. Das ist die Stelle, wo es mich hinzieht, wo ich Verlangen habe, da zu sein, wo das Volk Gottes ist. Und woran mag es liegen, dass auch oft so viel fehlen? Ich glaube, das ist vielleicht in allen Gemeinden so. So bei uns, ich schätze das manchmal so, dass vielleicht mittwochs die Hälfte oder noch weniger manchmal da sind von den Besuchern, die sonntags kommen. In anderen Orten, weiß ich, ist das auch zum Teil so. Ich weiß, manche können wirklich nicht die Schichtdienst haben und so. Ich will da jetzt niemand, wie soll ich sagen, in Gewissensbisse bringen, wenn er wirklich nicht kommen kann ins Haus des Herrn. Aber wenn doch dieses Verlangen ist, lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, Geliebte, dann wollen wir doch hier unser Bestes tun. Und da, wo Gottes Volk sich versammelt, da will ich auch sein. Und wenn wir auch daran denken, als der Herr nach der Auferstehung den Jüngern erschien, da fehlte einer. Wer war das? Thomas. Und ob ihn gerade auch nicht in dieser Stunde viel verloren ging, weil er fehlte. Und da wäre die Ursache zu fragen, warum fehlte er? Warum war er nicht im Haus des Herrn, wo er hätte sein, vielleicht auch sein können? Ich weiß ja nicht, ob er verhindert war oder nicht verhindert war. Aber es kann doch wirklich so sein, dass da ein Wort gebracht wird, das vielleicht gerade dem, der fehlte, eine sehr große Hilfe hätte sein können. Aber er fehlte. Und es geht ihm verloren, es geht ihm der Segen verloren. Und wenn mehr Freudigkeit, ich spreche jetzt mal allgemein, und da spreche ich vielleicht nur für Deutschland, viel mehr Freudigkeit wäre, hinzuzutreten zum Gnadenstuhl, sollten dann nicht die Gebetsstunden allgemein besser besucht sein? Ich denke schon, dann würden auch viel mehr öffentlich beten, oder nicht? Wenn mehr Freudigkeit, mehr Brennen des Geistes im Herzen wäre. Und wenn sich das Gebet im Kämmerlein hier widerspiegelt, dann hat man wirklich Sorge über manche Seele. Wenn sich das öffentliche Gebet widerspiegelt über das Gebet, das zu Hause praktiziert oder nicht praktiziert wird. Aber wir wissen doch, wie wichtig es ist, morgens und abends zu beten, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen und nicht zu vernachlässigen. Und wo da wirklich Beter sind, denn hier heißt es oft, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Ja, manche sind sozusagen enttäuscht, mein Gebet wird nicht erhört. Aber hast du denn in Vergangenheit immer gebetet, dass und die Gemeinschaft mit Gott aufrechterhalten, dass du auch jetzt die Hilfe bekommst, die du jetzt brauchst? Oder möchte Gott vielleicht auch dich daran erinnern, schau doch mal, du hast so viel Zeit für andere Dinge, nimmst dir so wenig Zeit zum Gebet zu Hause und vernachlässigst manche Stunde und jetzt erwartest du, jetzt soll ich sofort helfen, prüfe dich doch. Das möchte Gott sicherlich auch manch einem sagen und ihm wissen lassen, es sollte besser sein im Gebet. Und das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der auch dein Gebetsleben zu Hause kennt. Und der helfe auch uns allen, auch als Volk Gottes, dass wir brennend im Geiste sind, brennend im Gebet und dass wir auch das Gebet mit Freudigkeit praktizieren. Das möge auch euch zur Ermutigung gereichen in dieser Abendstunde. Und ich dachte so, als ich auch diesen Vers hier so las, darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Da dachte ich mir, jetzt möchte ich richtig Amen sagen zu dem Vers, weil das so ein schöner Vers ist, zur Ermutigung, zum Gebet, zur Gemeinschaft mit Gott, dass wir sie pflegen. Und wenn wir dann eben auch beten, dann wollen wir mit den anderen mitbeten und auch dazu Amen sagen. Amen.